Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Freut mich auf jeden, der hier ist, der auch im Livestream zugeschaltet ist. Wir sind gespannt, was Gott heute sagen möchte durch sein Wort. Und auch wenn es vielleicht heute herausfordernd wird, einige haben auf meinen Status reagiert, wünsche ich dir wirklich, dass du die Herausforderung annimmst. Das Thema soll heißen, der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und einfach nur mal als Beispiel, wenn wir mal nach Hollywood schauen, dann ist es oft so, dass Hollywood versucht, in den Filmen und in den Blockbustern Licht und Finsternis darzustellen. Ja, Hollywood versucht mit dieser Geschichte, die da gerade verfilmt wird, einen Schurken oder einen Bösewicht darzustellen und jemanden, der das Gute tut. Und am Ende ist es dann meistens so, dass der Gute dann gewinnt. Aber das Interessante ist, wenn man das Ganze mal so ein bisschen mal hinterfragt, dann sieht man oft, dass die Mittel des Guten oft genauso sind wie die Mittel des Bösen. Ja, das ist schon interessant. Also die Mittel des Guten, das Böse zu bekämpfen, sind genau die gleichen, wie der Böse die Mittel nutzt, um das Gute zu bekämpfen. Und das ist eine Gefahr für uns, die wir uns das öfters mal zu Gemüte führen, weil uns das Ganze abstumpft. Wir ergreifen Partei direkt, das ist sehr, sehr oft unbewusst, aber wir ergreifen Partei für das Gute. Ja, aber was dann geschieht, ist dann, dass der Gute eigentlich nichts anderes macht wie der Böse. Und häufig geht es dann darum, dass alle dem Guten zujubeln und dann vielleicht noch ein bisschen länger leben können, weil der Böse ja vorhatte, alle zu vernichten. Ihr Lieben, es soll heute um einen Text gehen in 1. Johannes Brief. Kapitel 1, und ich möchte mit euch die ersten 10 Verse lesen. Der erste Johannesbrief, Kapitel 1, die ersten 10 Verse. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Ihr seht, ich habe mir die Taschentücher schon vorher eingepackt, weil ich es wusste. Ihr seht, das Thema beschäftigt mich schon ungefähr bestimmt 2-3 Monate. Und Gott hat wirklich in so einer tiefergreifenden Art und Weise zu mir gesprochen. Und das möchte ich ganz gerne heute weitergeben. Und wisst ihr, Johannes beginnt diesen Brief an die Gläubigen mit einer sehr, sehr großen und starken Ähnlichkeit wie das Johannesevangelium. In Johannes 1,1 steht: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Die Parallele dazu ist sehr interessant in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott. Elohim, also im Anfang schuf Gott, also die Mehrheit, die Mehrzahl, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und Johannes sagt jetzt, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, das Wort des Lebens. Jesus Christus, der von Anbeginn der Zeit da war, der von Anbeginn da war, um die Schöpfung zu schaffen, der wird Mensch. Dieses Wort des Lebens, das so eine Kraft hat und einfach nur Dinge entstehen, indem er einfach nur sagt. Sein Wort hat Macht. Sein Wort hat Kraft. Und in diesen Einleitungen, in diesen Versen hier, kommt es wirklich so vor, als wenn der Johannes einfach mal so übersprudelt in dem Ganzen. Und er sagt, ey Leute, versteht ihr das nicht? Wir, also ich und die Apostel, wir waren voll mit dabei, wir waren mittendrin. Wir haben ihn gehört, das sagt er zweimal. Wir haben ihn gesehen, das sagt er dreimal. Und wir haben ihn angehört, wir haben ihn angeschaut, wir haben ihn betastet. Also er gibt wirklich alles mit seinen Lesern, dass die auf gar keine andere Idee kommen könnten, als dass Johannes nicht mit dabei gewesen wäre und dass er nicht genau dieses Wort des Lebens, diesen Jesus Christus, von Anfang an miterlebt hat. Und er verdeutlicht einfach nochmal und sagt, ich habe unseren Herrn leibhaftig erlebt. Und wir, seine Jünger, die Apostel, haben Gemeinschaft mit ihm. Und ich schreibe euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Denn wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also hier sehen wir auch wirklich, dass die Apostel ein so wunderbares Werk mitbekommen haben, dass sie für die Verkündigung zuständig waren und dass sie dieses Wort direkt von Jesus Christus bekommen haben und jetzt ihre Berufung ausleben sollen, diese Verkündigung weiterzugeben, damit wir Gemeinschaft miteinander haben können und mit Gott dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und als Jesus kurz vor seinem Leiden und Sterben für seine Jünger in Johannes Kapitel 17, 13 betet, da sagt er, nun aber komme ich zu dir. Ja, hier betet Jesus für seine Jünger. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Und diese Freude Was sagt der Johannes hier in Vers 4? Diese Freude möchte Johannes an die Gläubigen weitergeben. Warum? Damit unsere Freude vollkommen sei. Und diese Freude, die Jesus in sie als seine Jünger hineingelegt hat, die Freude, die sie dazu bewegt hat, wirklich wahre Nachfolger zu werden und als Apostel, also als Apostel heißt ja Gesandte, also als Gesandte in die Welt hinauszugehen. Diese Freude hat sie getrieben. Im Vers 5 steht, und das ist die Botschaft, dass wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Und in ihm keine Finsternis. Das ist so klar, die Botschaft ist so klar. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und auch hier wieder die Parallele zu der Schöpfung, zu dem Wort des Lebens. Was sagt das Wort des Lebens direkt am Anfang? Es werde Licht. Und im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 12, da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das ist so wunderbar. Du hast alles zusammen. Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Und der Paulus sagt es auch mal an einer anderen Stelle, ihr wart einst Finsternis und jetzt seid ihr Licht. Schon interessant, nicht? Ihr wart einst Finsternis. Er sagt nicht, ihr wart einst in der Finsternis, das sowieso. Aber er sagte, ihr wart einst Finsternis. Also er beschreibt uns darin, dass wir die Finsternis sozusagen waren, aber jetzt Licht sind. Und diese Welt ist seit dem Sündenfall unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt oder Herrscher dieser Welt. Aber Jesus kam in diese dunkle, in diese beladene, in diese völlig finstere Welt hinein und sein Leben, sein Wandeln, sein Wirken war immer auf Gott, war immer auf seinen Vater gerichtet. Und deswegen konnte er auch den Anspruch erheben und sagen, ich bin das Licht der Welt. Und Johannes stellt hier die beiden Gegensätze vor. Er sagt einmal Licht und einmal Finsternis. Wo Licht ist, kann es keine Finsternis geben. Und damit legt Johannes direkt das Fundament für die weiteren so wichtigen Aussagen. Er sagt in Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Johannes sagt, ich bin in Gemeinschaft mit den Aposteln durch ihre Botschaft und mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn jemand das Gleiche behauptet, so wie der Johannes, er sagt, ich bin in der Gemeinschaft mit diesen Aposteln, das, was die Apostel gelehrt haben, und ich habe Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus, aber sein Wandeln stimmt nicht mit dieser Gemeinschaft überein, was heißt das? Nun, Wandeln ist hier im Sinne von der praktische Lebenswandel gemeint, aber der praktische Lebenswandel in der Finsternis, der praktische Lebenswandel in Sünde, der praktische Lebenswandel in Unaufrichtigkeit, der praktische Lebenswandel in Unbußfertigkeit. Und Johannes beginnt diesen Satz und sagt, wenn. Und im Griechischen kann man hier auch das Wort nehmen, gesetzt den Fall. Also sollte es so weit kommen, dass jemand das behauptet. Und Johannes stellt klar, dass es Christen oder Gläubige gibt, die so etwas behaupten können. Aber sie sind Lügner. Und das Verb tun bezieht sich hier auf das Wandeln. Also wird klar, der Wandel bzw. das Tun oder Handeln ist von außen sichtbar, so dass man den Menschen entlarven kann. Also, das Fundament ist, Gott ist Licht und in ihm keine Finsternis. Und es gibt bei Word oder auch bei Excel gibt es eine Wenn-Dann-Funktion. In der deutschen Grammatik spricht man von dem Bedingungssatz. Und hier können wir das genau sehen. Wenn wir Gemeinschaft im Licht haben oder sagen, aber die Bedingungen nicht erfüllen, wegen unserem Wandel in der Finsternis, also ist die Folge gleich Lügner. So einfach und so hart. In Vers 7 sagt der Johannes, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und das ist der zweite Bedingungssatz. Habe ich Gemeinschaft im Licht? Haben wir Gemeinschaft, wandle ich im Licht, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und dann beginnt hier und das Blut Jesu Christi. Und das bezieht sich auf das Vorhergesagte. Also, wenn ich sage, ich wandle im Licht, so habe ich Gemeinschaft miteinander. Und die logische Schlussfolgerung, das und bezeichnet, die logische Schlussfolgerung ist dann, dass das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, mich reinigt von aller Sünde. Wie herrlich ist das? Das Interessante ist, das Wort reinigt. Das Wort reinigt steht oder ist ein Verb und steht aktiv im Präsens, also aktiv in der Gegenwart. Und das sagt hier aus, dass das Wort, dass das Blut Jesu Christi uns beständig reinigt. Durchgehend. Und deswegen kann ich vor Gott kommen, dem gerechten Richter, absolut gereinigt, absolut gerechtfertigt stehen, weil sein Sohn mich beständig reinwäscht in dem Licht, in seiner Gemeinschaft, wenn ich im Licht wandle. Das ist die Bedingung. Wisst ihr, wenn ich mir den Vers 8 anschaue, dann steht hier, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wisst ihr, dieser Vers zeigt mir so eine gewisse Tendenz auf, die in der Christenheit gerade extrem stark fortgeschritten ist. Und das ist das, worüber ich mir so die letzten Monate Gedanken gemacht habe, wo meine Beobachtung hingegangen ist. Und meine Beobachtung ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Und deswegen sage ich auch Tendenz. Und deswegen sage ich auch, jeder prüfe sich gleich selber. Was oft gesagt wird, wenn man diesen Vers zitiert, dass man sagt, ah ja gut, dieser Vers steht für Menschen, die Jesus noch nicht angenommen haben. Nun, das funktioniert aber nicht. Können Menschen ohne Jesus im Licht wandeln? Haben diese Menschen jemals das Licht erkannt? Standen diese Menschen jemals im Licht Gottes? Und wenn ich diese Fragen alle mit Nein beantworten muss, somit haben sie nie in Gottes Licht ihr schmutziges, von Sünden beflecktes Wesen gesehen. Also ist die Schlussfolgerung, es muss sich um jemanden handeln, der also Jesus vielleicht schon mal irgendwie angenommen hat. Und es muss auch die Möglichkeit geben, dass derjenige sich versündigt, denn sonst müsste ja hier nichts von dem Blut Jesu Christi stehen. Und wenn man das dann so den Menschen sagt, dann kommt aber ganz schnell das Argument, ja, ich habe Jesus schon einmal angenommen, und wieso ist denn die Reinigung so wichtig? Jesus hat doch am Kreuz für meine Sünden bezahlt, beziehungsweise auch die, die ich noch in der Zukunft tun werde. Und ja, das stimmt auch. Aber vielleicht sollten wir mal anfangen, Sünde zu definieren. Die Bibel erklärt Sünde in dem Punkt so, beziehungsweise ist es die Erklärung der Bibel am Ende. Die Sünde ist nach der Bibel eine geistliche Macht, die den Menschen beherrscht und zum Handeln gegen Gott und seine Gebote führt. Könnt ihr gerne mal Römer Kapitel 5 und Römer Kapitel 7 einfach mal durchlesen für euch. Sünde beinhaltet ein verfehltes, böses Handeln gegenüber Gott und Menschen. Die Sünde des Menschen ist sein innerer Zustand der Sündhaftigkeit und Verdorbenheit vor den Augen Gottes. Seine Sündennatur, von Adam her rührt. Aus dieser sündigen Natur entspringen dann eine Vielzahl von Sünden. Das heißt, bösen gegen Gott und seine Gedanken gerichteten Gedanken, Worten und Taten. Die Sünde des Menschen führt zu seinem Tod, zu seiner Trennung von Gott, allein durch den Glauben an Jesus Christus, der unsere Sünden mit seinem Sühnopfer wegnahm, können Menschen Vergebung ihrer Sünden, Reinigung und Rechtfertigung erlangen. Wenn wir uns mal Sünde anschauen, dann müssen wir zum Anfang, dann müssen wir ins erste Buch Mose rein. Und was war das Problem? Adam und Eva sind mit allem gesegnet, was sie haben. Und Gott sagt, nur dieser eine Baum da, den sollt ihr nicht essen. Und jetzt kommt die Schlange, jetzt kommt der Satan in Form dieser Schlange und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr davon nicht essen dürft? Und Gott möchte doch nur nicht, dass ihr so sein sollt wie er. Und wisst ihr, und genau das ist der Punkt, warum wir heute immer noch in Sünde leben oder in dieser sündigen Welt. Das Problem, was Adam und Eva hatten, war nicht an erster Stelle der Ungehorsam gegen Gott. Das glauben wir oft und das sagen wir vielleicht auch oft. Aber das Problem, das Adam und Eva hatten, war das, dass sie in ihrem Dasein mit dieser Schlange dann auf einmal das Gefühl bekommen hatten, ich will so sein wie Gott. Das ist Hochmut. Und das ist das, was Gott hasst. Und wenn wir uns den Fall Satans anschauen, in Hesekiel Kapitel 28, das dürfte ich auch gerne mal durchlesen, dann sehen wir, dass dreimal dort beschrieben wird, und dein Herz hat sich überhoben. Das steht beim ersten Mal. Beim zweiten Mal steht, und dein Herz hatte sich überhoben. Das steht beim zweiten Mal. Und beim dritten Mal steht, und dein Herz wollte Gott gleich sein. Und weißt du, seitdem sündigst du dein ganzes Leben lang, vom ersten Atemzug an, permanent gegen Gott. Dann haben wir, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, unsere zwei jüngsten, ich nenne es mal Gemeindemitglieder, ist glaube ich Emma und Mirielle, stimmt das? Ich glaube, ja. Das sind Sünder. Und der Satan stellt diese Menschen, diese sündigen Menschen von Anbeginn der Geburt an, stellt er diese Menschen als Sünder vor Gott dar. Und so wie die zwei Kleinen sind wir auch alle gestartet. Irgendwann, und ich glaube wirklich, der hier gerade hier sitzt und mündig ist in dem, dass er alles versteht, hat jeder die Möglichkeit bekommen, zum Kreuz zu kommen. Oder war es vielleicht dann am Ende doch nicht das Kreuz, an dem Jesus für die Sünde starb? War es vielleicht lediglich nur ein Gefühl? War es vielleicht nur ein Aufflackern, weil das drumherum stimmte, die Musik hat die richtigen Tonarten gespielt und deine Seele hat gedacht, oh ja, jetzt, das ist jetzt der Zeitpunkt. Und mein Freundeskreis ist vielleicht gerade irgendwie, da passiert gerade was und ja, das machen ja auch alle, dann gehe ich dann auch mit, dann mache ich das auch. Wisst ihr, ich glaube, die Ursache, warum ich diese Frage heute so provokant vielleicht stelle, ist, die Verkündigung heutzutage gibt die Wahrheit von Buße für Sünde kaum noch wieder. Die Verkündigung heutzutage in der Christenheit gibt Buße für Sünde kaum noch wieder. Und wenn das so ist, wie sollen diese Christen dann andere zu Jesus führen? Wenn das so ist, wie sollen diese Christen in die Reinigung ihrer sündigen Natur kommen, wenn nie das Blut Jesu Christi zum Einsatz gekommen ist. Wenn das so ist, wie sollen Christen Heiligung erleben? Wenn durch den Heiligen Geist die Umgestaltung des Gläubigen gemäß dem heiligen Wesen Gottes eigentlich geschehen soll, der Heilige Geist aber gar nicht vorhanden ist, sondern nur ein Gefühl, ihr Lieben, in so einer Christenheit leben wir gerade. Und ich glaube, dass einer der Hauptgründe, weswegen man so häufig die Antwort auf die Frage bekommt, hör mal, wie geht es dir gerade im Geistlichen so? Da kommt häufig die Antwort, ja, gerade nicht so gut. Und dieses gerade hat aber eine Zeitspanne schon von wahrscheinlich 2 Jahren. Wisst ihr, ich glaube, unsere Christenheit ist genauso auch wie unsere Gesellschaft vom, es gibt da ein spezielles Wort, Hedonismus geprägt. Und Hedonismus sagt, ich will immer nur das tun, worauf ich gerade Bock habe, was mir gerade gut tut. Es soll mir Spaß machen. Und sobald aber irgendetwas kommt, was ins Herz sticht, dann schieben wir das sofort zur Seite und sagen, nein, das will ich nicht. Das kann nicht gut für mich sein. Ich brauche Me-Time. Oder welche komischen Begriffe auch immer. Weil wir Schmerz heutzutage nicht mehr ertragen können, fangen wir in der Christenheit damit an, Sünde zu legitimieren. Legitimieren bedeutet, wir sagen einfach, es ist schon okay. Hauptsache, man fühlt sich gut dabei. Und ich werde einfach mal ein paar Beispiele rausbringen, die die Christenheit betreffen und wahrscheinlich auch sogar ein paar Leute hier von die hier sitzen. Und warum komme ich auf diese Dinge? Weil sie auch mich betrafen. Wir beginnen damit, Ehen zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen zu legitimieren. Und dann kommt das Argument, dass man dann sagt, ja, aber dann kommt der Gläubige ja wahrscheinlich näher zum Glauben ran. Und dann kann er sich bekehren. Das ist Quatsch. Wisst ihr warum? Weil ihr und wir niemals die Möglichkeit haben werden, diese Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Warum nicht? Weil wir nicht für die Wiedergeburt zuständig sind, sondern nur Gott allein. Und Jesus sagt selber in Johannes Kapitel 6, Vers 44, ist es, glaube ich, niemand kommt zu mir als nur, wenn der Vater zieht. Wir können diese Menschen nicht bekehren. Wir haben eine einzige Aufgabe, wir dürfen ihnen das Evangelium weiterbringen und unsere Nächstenliebe sollte darin bestehen, diesen Menschen zu sagen, du bist auf dem geraden Weg in die Hölle, so wie du lebst. Aber das tun wir nicht, weil das könnte ihn ja verletzen. Und wisst ihr, da muss man sich mal die Frage stellen, was wird mehr schmerzen? Einem Menschen das so direkt ins Gesicht zu sagen oder dass er eine ganze Ewigkeit in der Hölle verbringt? Was wird mehr schmerzen? Wir beginnen damit, Ehescheidungen zu legitimieren. Ja, das war doch bestimmt, dass er da so verkehrt gehandelt hat und so verkehrt gehandelt. Und das ist einfach auch so keine Ehe mehr. Die leben einfach nicht mehr so wirklich miteinander. Das ist ja auch einfach keine Ehe mehr. Ach so, und das gibt uns dann den Grund, einfach Gottes Gebot über den Haufen zu werfen und sagen, ja gut, dann dürft ihr euch scheiden. In der Bibel, in Gottes Wort, steht nichts davon, dass man, wenn es einem mal in der Ehe schlecht geht, dass man sich dann scheiden darf. Aber das wollen wir heute nicht hören. Das passt nicht. Aber dann sind das auch ganz normale Sachen. Neid. Ah, der hat das. Hochmut. Warum geht es dem besser als mir? Oder mir geht es gerade so gut, ich schiebe die anderen zur Seite. Der passt mir nicht, dieser Mensch. Das Lachen zum Beispiel über schmutzige Witze, die meistens so tief unter der Gürtellinie sind, dass man da einfach, also dass man da schon Bilder im Kopf haben muss. Aber wir lachen darüber. Wir lachen darüber, wo Gott sagt, ich verabscheue diese Dinge. Wir hören Lieder mit einem Content, wo Gott sagt, das ist Sünde. Aber es fühlt sich cool an. Und ich bin wer. Ich kann mich beweisen vielleicht vor meinen Bros. Und wisst ihr, mir ist Psalm 51 ist mir so wertvoll geworden. Dort steht, oder da wird die Begebenheit beschrieben, wo David mit Bathseba Ehebruch begangen hat. Und es sind ein paar Verse, aber ich finde, die sind so klar und so deutlich. Und deswegen möchte ich die euch gerne vorlesen. Psalm 51. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Isop. Das ist ein wurde zum Besprengen mit Blut verwendet damals. Es ist etwas, wo eine Anspielung auf 4. Mose, also wo es dann darum geht, um die Besprengung der Bundeslade. So werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Da könnte man denken, was stimmt nicht? Was stimmt nicht mit David? Der erste Fehler, den David getan hat, war, es war gerade Kriegszeit und damals war das so, es war Frühling und alle zogen auf einmal aus, um sich gegenseitig zu bekriegen. Das war so normal. Es war Kriegszeit, David schickt sein Heer los, bleibt aber selber zu Hause. Und dann steht er und vom langen Liegen wurde ihm dann so, dass er dann dachte, ich gehe mal ein bisschen spazieren. Punkt Nummer zwei. Erstens, er ging nicht mit, um seiner Aufgabe als König gerecht zu werden und mit seinen Männern zu kämpfen. Zweitens, sein Chill-Modus. Müssen wir ausruhen, so ein bisschen rumgammeln. Und das, ihr Lieben, das ist heutzutage einer der Punkte, der so vielen Christen die Beine weghaut. Wir gammeln uns einfach nur durch die Gegend rum und dann wundern wir uns, warum wir auf einmal mit dem Handy da sitzen und irgendwelche Seiten angucken. Und der dritte Punkt ist, David geht nach draußen auf das Dach und schaut und sieht dann da eine Frau, die da gerade am Baden ist. So, mit Kopfkino ist es dann nicht getan. Und er holt Bathseba zu sich und sie begehen die Sünde. Und dann, was macht er dann? Dann holt er, um seine Sünde zu vertuschen, holt er den Mann von der Bathseba aus dem Krieg zurück und sagt, hier komm, ich gebe dir schön Essen, ein bisschen Trinken, lade dich am Tisch des Königs ein. Der fühlt sich erstens irgendwie erstmal so ein bisschen überrannt, aber nimmt es an. Und dann sagt der David so, und jetzt geh zu deiner Frau und habt einen schönen Abend zusammen. Und als das nicht funktioniert, weil dieser Uriah so treu ist und er einfach am Fuße schläft, also vor dem Haus schläft, da sagt David dann, okay, dann muss ich jetzt wirklich Nägel mit Köpfen machen. Und er gibt dem Uriah seinen Todesurteil per Brief direkt mit und sagt, gib diesen Brief bitte meinem Heerführer. Und der Brief beinhaltet, dass der Uriah sich in die vorderste Front stellen soll und wenn die Feinde kommen, dass sich alle zurückziehen, sodass Uriah alleine dort steht und getötet wird. David begeht Ehebruch. David begeht Mord. Er will es vertuschen. Und dann sagt er hier in Vers 6, nur gegen dich allein, oh Gott, habe ich gesündigt. Wisst ihr, ich glaube, dass wir Menschen heutzutage so sind, dass wir sagen, wenn wir etwas dem Mitmenschen antun, dass wir dann vielleicht uns wirklich so weit demütigen und dann zu diesem Menschen gehen und sagen, es tut mir leid. Aber haben wir eigentlich verstanden, dass jede Sünde gegen einen Menschen immer zwingend auch jede Sünde gegen Gott ist? Und ich habe letztens mit einem gesprochen, der in Ehebruch ist, und dann sagte ich zu ihm genau das Gleiche, weil er immer wieder davon spricht, ja, ich wollte eigentlich sie nicht verletzen und hier, und das tut mir ja auch leid, dass sie jetzt gerade so eine schwere Zeit durchmachen muss. Ich sage, weißt du eigentlich, dass du gegen Gott gesündigt hast? Nee. Wie kann das sein? Wir verstehen einfach nicht mehr, dass wenn wir gegen einen Menschen gesündigt haben, dass wir auch direkt gegen Gott sündigen. Und ich denke, vielleicht spricht der Herr, nicht ich, vielleicht spricht der Herr gerade zu dir. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, lass den Schmerz zu, der vielleicht gerade in dir stattfindet. Denn dann gilt dir die Verheißung aus Vers 9. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, darum geht es. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Welch eine wunderbare Verheißung ist das. Das Wort vom Kreuz, das sagt dir nicht, Jesus reicht dir deine Hand. Oder wie auch ich letztens mit einem geredet habe, der sich bekehrt hatte und dann aber sein Leben überhaupt nicht, wirklich gar nicht der Gemeinschaft mit Gott gezeigt hat. Und ich sagte dann zu ihm, hör mal, darf ich dir eine Frage stellen? Und meinte, oh je. Und wollte schon wieder abhauen. Da sag ich, wie hast du dich bekehrt? Ja, weißt du, sagte er, da war ich dann in so einem Gottesdienst und dann war da eine Predigt und dann hat der Prediger gesagt, wer möchte sich denn heute zu Jesus bekennen? Der darf die Hand heben. Er sagt, dann habe ich meine Hand gehoben. Ich gucke ihn an. Ich sage, und das war's? Naja, sagt er, danach haben wir noch so ein bisschen so miteinander geredet und so. Und ja, und dann bin ich gefahren. Ich sage, weißt du, mein Lieber, weißt du, dass du nicht wiedergeboren bist? Dass du nicht bekehrt bist? Da guckt er mich mit solchen Augen an. Ich sage, wir heute in unserer Theologie, die wir heute lehren, oder in unseren Liedern, die wir heute oft singen, da wird von dem Kreuz geredet. Ja, aber es wird nicht davon geredet, dass ich vor das Kreuz kommen muss und meine Sünden vor Jesus Christus bekennen muss. Dass ich sagen muss, Jesus, es tut mir leid, dass ich mein ganzes Leben permanent gegen dich gesündigt habe. Das wird heute kaum noch gelehrt. Und dann nehmen solche Dinge dann so, ja, hier die Hand heben und dann bin ich bekehrt. Und dann wundert man sich, hey, der hat sich doch bekehrt, aber sein Leben zeigt das doch überhaupt nicht. Ja, natürlich nicht. Wie denn auch? Weil nur durch das Blut Jesu Christi können wir Vergebung unserer Schuld bekommen. Und nur dann kommt der Heilige Geist in uns. Das sind die Voraussetzungen. Mit Handheben oder mit Jesus reicht dir seine Hand oder sonst, das sind Dinge, ja, die hören sich schön an, aber es ist es nicht. Es ist es nicht. Und ich habe hier einen Kommentar aufgeschrieben, der das aber so wunderbar einfach zeigt, was Gott eigentlich da für uns vorbereitet hat. Und er sagt, diese Gerechtigkeit Gottes macht, dass Gott die Bitte des Bußfertigen und das Geständnis des Reuigen hört. Sie macht ihn bereit, uns von unserer Bosheit zu erlösen, weil er an ihrer Macht und ihrer Dauer keine Freude hat. Macht, dass wir ihn zum Helfer und Beistand haben, so wie wir unsere Sünden hassen und richten. Und macht es ihm zur Lust, dass wir nur durch sein Vergeben rein und gerecht geworden sind. Aber weil wir bei den Gerechten die Vergebung zu suchen haben, darum finden wir sie nur durch das reuige und aufrichtige Geständnis. Denn dadurch, dass wir unsere Sünden verwerfen, geben wir Gott Recht und unterwerfen uns seiner Gerechtigkeit. Und diese macht uns nun Kraft der vollkommenen Gnade, die sie bei sich hat, von allem Unrecht frei. Wie herrlich kann Vergebung sein. Auch wenn sie am Anfang schmerzt und wehtut und dann, wenn man am Anfang sich richtig dagegen sträuben will und sagt, nein, ich will das nicht. Warum nicht? Weil ich oft einfach nur so von diesem Hochmut noch geprägt bin, dass ich sage, ich will es nicht, ich bin mein eigener Herr und ich mache es nicht. Und die nächsten zwei Verse aus dem zweiten Kapitel möchte ich dann zum Abschluss lesen. Meine Kinder, schreibt der Johannes, meine Kindlein, also eine wirklich so eine liebkosende Art und Weise. Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten, den, der vergibt. Und er ist das Sühnopfer. Er ist am Kreuz für deine Sünden gestorben. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das ist die Botschaft, die wir anderen Menschen mitgeben müssen. Das ist die Botschaft, dass jeder vor Gott kommen kann. Egal, wo er gerade steht, egal, wie er gerade ist, jeder kann vor Gott kommen. Aber die Voraussetzung für all dies ist erstmal, dass ich in einem reuen und bußfertigen Herzen vor das Kreuz komme. Denn dann kann das Blut Jesu Christi mich reinigen von aller Sünde und meiner Ungerechtigkeit. Ihr Lieben, ich wünsche euch so sehr Gottes Segen dabei, dass ihr wirklich in euch geht, dass ihr wirklich den Geist Gottes reden lasst. Nehmt euch Ruhe, nehmt euch Zeit dafür. Fragt Gott wirklich, wo fehle ich gerade? Wo sündige ich gerade? Vielleicht, wo sehe ich es noch nicht mal, dass ich sündige? Und dass wir wirklich in der Heiligung zu unserem, oder wie es geschrieben wird, gemäß dem Wesen Gottes verändert werden. Das ist unser Ziel. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.